Liebe Zuhörer unseres Radios, der Weihbischof von Augsburg, Dr. Dr. Losinger, ist Mitglied des Ethikrates, er ist Ethikfachmann. Er hat eine Verfassungsklage angeregt gegen die Präimplantationsdiagnostik. Folgende Begründung hat er gegeben. Bei der Begründung der Abtreibungsregelung, so hat er der Augsburger Allgemeinen gesagt, standen sich das Recht der Mutter auf Leben und Gesundheit und das Lebensrecht des Embryos gegenüber. Jetzt aber haben wir eine neue Situation, eine neue Faktenlage. Allein die Qualität des Embryos entscheidet darüber, ob er überleben darf. Leben und Würde des Menschen seien aber durch das Grundgesetz geschützt. Insofern hat kein Staat das Recht, das haben wir auch in der Diskussion immer wieder eingebracht, darüber zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht leben darf, um diese hässlichen Ausdrücke in den Mund zu nehmen, wer lebenswert ist und nicht lebenswert ist. Die Debatte ist im Moment aufgeschoben worden, sie muss aber geführt werden, so unser Bischof. Teilweise auch in der Bundesregierung herrsche die Ansicht, dass ein Embryo nicht als vollwertiger Mensch gelte. Der Weihbischof weist diese Sicht ausdrücklich zurück. Er sagt, der Embryo entwickelt sich als Mensch, aber nicht zum Menschen. Das Leben beginne ab der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle auch im Reagenzglas. Allerdings kann die Kirche keine Verfassungsklage einreichen. Dazu müsste ein Verfassungsorgan das machen. Das könnte die Landesregierung in unserem Land, seit einem anderen Bundesland, oder ein Drittel der Mitglieder des Bundestags, das wird sicher nicht zustande kommen, oder aber auch ein Gericht im Rahmen einer konkreten Normenkontrollklage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dann vor das Bundesverfassungsgericht kommt, ist nicht sonderlich hoch. Aber das wäre in diesem Fall wirklich wert, dass man auch den Hut in den Ring wirft und streitet um das Lebensrecht derer, die noch nicht geboren sind. Was glauben Sie, was in Zukunft für ein Druck auf einer Frau liegt, wenn sie weiß durch eine Fruchtwasseruntersuchung, dass ihr Kind behindert ist, dieses Kind dann abzutreiben? Das wird nur noch verschärft werden. Ich weise noch auf den Kongress Freude am Glauben hin. Er findet in Karlsruhe statt vom 9. bis 11. September. Es ist mir wichtig, ihn zu bewerben. Wir brauchen auch wirklich einen Zusammenhalt untereinander. Dieser Kongress hat wirklich auch renommierte, gute Referenten. Auch Erzbischof Zollitsch wird einen Gottesdienst feiern. Radio Horeb wird ihn übertragen. Wir sind bei der Auslegung der Abendmahlsworte, konkret beim Befehl, beim Auftrag des Herrn, es zu seinem Gedächtnis zu tun. Das ist ja sozusagen das Wort der Einsetzung der Eucharistie. Zur Wiederholung aufgetragen ist so nur das, so der Papst, was Jesus an diesem Abend neu getan hat. Das Brotbrechen, das Gebet des Segens und des Dankens und mit ihm die Worte der Verwandlung von Brot und Wein. Wir können sagen, durch diese Worte wird unser Jetzt in den Augenblick Jesu hineingenommen. Es vollzieht sich, was Jesus in Johannes 12,32 angekündigt hat. Vom Kreuz her zieht er alle an sich, in sich hinein. So war mit den Worten und Gesten Jesu zwar das Wesentliche des neuen Kultes geschenkt, aber noch nicht eine fertige kultische Gestalt vorgegeben. Sie musste sich im Leben der Kirche erst bilden. Es lag nahe, dass man zunächst nach dem Vorbild des letzten Abendmahls miteinander Mahl hielt und dann die Eucharistie anfügte. Rudolf Pesch, einer der führenden Neutestamentler, ist auch vor kurzem gestorben, war Mitglied der integrierten Gemeinde, hat gezeigt, dass diese Mahlzeit bei der sozialen Struktur der werdenden Kirche und bei den gegebenen Lebensgewohnheiten wahrscheinlich ohne dies nur aus Brot bestand, ohne andere Speisen. Im ersten Korintherbrief sehen wir, dass in einer anderen Gesellschaft die Dinge anders verliefen. Die Wohlhabenden brachten ihre Mahlzeit mit und griffen kräftig zu, während es für die Armen auch dort beim Brot allein blieb. Solche Erfahrungen haben dann recht früh zur Trennung von Herrenmahl und Sättigungsmahl geführt und zugleich das Werden einer eigenen liturgischen Gestalt vorangetrieben. In keinem Fall dürfen wir uns vorstellen, dass beim Herrenmahl nur einfach die Wandlungsworte rezitiert wurden. Von Jesus selbst her erschienen sie als Teil seiner Beraka, das hebräische Wort heißt Dankgebet, Segensgebet, seines Dank- und Segensgebetes, wie der Papst dann übersetzend ergänzt. Also es ist ganz und gar unmöglich, auch im Notfall gibt es das nicht, dass jemand jetzt sagt, ich brauche jetzt mal schnell, wenn jemand im Sterben liegt, ein eucharistisches Brot, hab keins da, nehme jetzt halt einfach irgendein Brot, sprich die Wandlungsworte drüber und fertig. Das gibt's nicht. Das gibt's, sagt der Papst Heraklius, hat's nie gegeben und wird's auch nie geben. Das heißt, die Eucharistie ist immer nur möglich im Rahmen dieser Dankliturgie, der Segensliturgie. Wofür hat Jesus gedankt? Für die Erhörung. Das ist ein Zitat aus Hebräer 5,7. Er hat im Voraus dafür gedankt, dass der Vater ihn nicht im Tod lassen würde. Er hat für die Gabe der Auferstehung gedankt und von ihr her konnte er jetzt schon in Brot und Wein seinen Leib und sein Blut geben, als Unterpfand der Auferstehung und des ewigen Lebens. Wir dürfen an das Schema der Gelübdepsalmen denken, in denen der Bedrängte ankündigt, dass er nach seiner Rettung Gott danken und vor großer Gemeinde Gottes rettende Tat verkündigen werde. Der Passionspsalm 22, der mit den Worten beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, endet mit einem Versprechen, das die Erhörung vorwegnimmt. Es ist dann ein Zitat, deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. In der Tat, nun erfüllt es sich, die Armen werden essen. Sie empfangen mehr als irdische Nahrung, sie empfangen das wirkliche Manna, nämlich die Gemeinschaft mit Gott im auferstandenen Herrn. Natürlich sind diese Zusammenhänge den Jüngern erst nach und nach aufgegangen. Aber von der Danksagung Jesu her, die der jüdischen Beraka eine neue Mitte gibt, erweist sich das Dankgebet, die Eucharistia, das vom Griechischen her abgeleitet, heißt ja nichts anderes als Danksagung, zunehmend als die eigentlich prägende Form, als die liturgische Gestalt, in der die Stiftungsworte ihren Sinn haben und in der sich der neue Kult darstellt, der die Tempelopfer ablöst. Verherrlichung Gottes im Wort, aber in einem Wort, das in Jesus Fleisch geworden ist und von diesem durch den Tod hindurchgegangenen Leib Jesu her nun den ganzen Menschen, die ganze Menschheit einbezieht und Anfang für eine neue Schöpfung wird. Josef Andreas Jungmann, er hat das Standardwerk zur Eucharistie geschrieben, Missarum Solemnia, bis heute noch ein Klassiker und für jeden zu empfehlen. Der große Erforscher der Geschichte der Eucharistiefeier und einer der Architekten der Liturgiereform fasst das Ganze zusammen, indem er sagt, Zitat, Grundgestalt ist das Dankgebet über Brot und Wein. Vom Dankgebet nach dem Mahl des letzten Abends hat die Liturgie der Messe her ihren Ausgang genommen, nicht vom Mahl selbst. Dies wurde für so wichtig wesentlich, für so wenig wesentlich und für so sehr ablösbar gehalten, dass es noch in der Urkirche selbst sogar weggefallen ist. Dagegen hat die Liturgie und haben alle Liturgien das über Brot und Wein gesprochene Dankgebet weiterentwickelt. Und dann kommt ein wichtiger Satz. Das, was die Kirche in der Messe feiert, ist nicht das letzte Abendmahl. Das klingt jetzt mal seltsam. Sondern das, was der Herr beim letzten Abendmahl eingesetzt und der Kirche übergeben hat, das Gedächtnis seines Opfertodes. Dem entspricht die historische Feststellung, Zitat, dass in der ganzen Überlieferung der Christenheit nach der Loslösung der Eucharistie von einem wirklichen Mahl bis zur Reformation des 16. Jahrhunderts für die Feier der Eucharistie nirgends ein Name gebraucht wird, der Mahl bedeutet. Das ist dann erst wieder mit der Reformation eingeführt worden. Man spricht dann vom Abendmahl. Aber es ist ein missverständlicher Ausdruck. Deshalb hat die Kirche immer, weil es eben um einen anderen Schwerpunkt ging, von der Eucharistie gesprochen, der Dank der Segensfeier. Für die Gestaltwirkung des christlichen Gottesdienstes ist noch ein weiteres Moment maßgebend. Der Herr hatte von seiner Erhörungsgewissheit her den Jüngern schon im Abendmahl seinen Leib und sein Blut als Gabe der Auferstehung gereicht. Kreuz und Auferstehung gehören in die Eucharistie. Ohne sie ist sie nicht sie selbst. Aber weil die Gabe Jesu wesentlich Gabe von der Auferstehung her ist, musste sich die Feier des Sakraments notwendig mit dem Auferstehungsgedächtnis verbinden. Die erste Begegnung mit dem Auferstandenen hatte sich am Morgen des ersten Tages der Woche, des dritten nach Jesu Tod, also am Sonntagmorgen vollzogen. Der Morgen des ersten Tages wurde damit von selbst der Zeitpunkt des christlichen Gottesdienstes, der Sonntag zum Tag des Herrn. Er gehört deshalb wesentlich in ein christliches Leben hinein und es ist deshalb auch eine schwere Verfehlung, wenn man an diesem Tag nicht zur Eucharistie erscheint. So darf ich Ihnen den Segen geben. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.